Jesus, danke, dass du in unserer Mitte bist und danke, dass wir dir die Zeit hinlegen dürfen. Danke für dein Wort, danke für die Gemeinschaft, für die Möglichkeit, dass wir so einen Tag miteinander haben. Wir nehmen es aus deiner Hand, Herr. Amen.
Gut, ihr Lieben, wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Jetzt gibt's Fleisch. Wir fangen gleich an mit einem Vers aus der Bibel, weil der sehr relevant ist für alles, was heute gesagt wurde und was heute daraus entstehen kann oder eben auch nicht, aus dem, was du vielleicht gehört hast. Und zwar im Hebräerbrief in Kapitel 4 ist eine total interessante Aussage. Und zwar steht da drin, die gute Nachricht, also die gute Nachricht ist ja nicht nur das Evangelium, sondern eigentlich alles, was in der Bibel steht. Und da steht, die gute Nachricht ist uns genauso verkündet worden wie den Menschen damals. Aber ihnen hat die Botschaft, die sie gehört haben, nichts genutzt. Denn sie verbanden die Botschaft, die sie hörten, nicht mit dem Glauben. Also was wir daraus lesen können ist, es gibt zwei unterschiedliche Gruppen, die haben genau die gleiche Botschaft gehört und der einen Gruppe hat es viel genutzt und der anderen Gruppe hat es nichts gebracht. Und der Unterschied war ganz einfach, bei der einen Gruppe, die haben die Botschaft gehört und es hat sich nicht mit Glauben verbunden. Und bei den anderen, die haben es gehört und da hat sich's mit Glauben verbunden. Jetzt, was bedeutet es, dass man eine Botschaft mit Glauben verbindet? Nun, wenn man Hebräer 11 schaut, ganz bekannter Bibelvers, Hebräer 11, Vers 1, was ist Glaube? Glaube ist die Verwirklichung von dem, was man hofft. Also Glaube hat immer was mit Umsetzung zu tun. Und genau darum soll es heute Nachmittag gehen. Das Gegenteil von Zielfokus ist das Jugendwort von 2020, das mittlerweile ständig jeder benutzt. Was ist es? Lost. Genau. Wir bezeichnen Lost als alles Mögliche, aber sehr interessant, warum benutzen wir ständig dieses Wort? Da muss ja irgendwas da sein, was das anstößt. Und deswegen machen wir uns jetzt einfach ein paar Gedanken weiter zu dem, was wir heute Morgen schon besprochen haben. Der Tag des Herrn, darum geht's. Was hat das mit Zielfokus zu tun und mit meinem persönlichen Leben in Bezug auf Umsetzung? Was macht es mit meinem Tag und mit meinem Leben? Kind des Lichts zu sein, also die Identität zu stärken. Wie macht man das? Was bringt das? Zielfokus in Bezug darauf. Was bedeutet das? Und genauso das einfach mit ihm leben. Wie macht man das? Zielfokus in dieser Sache. Und die Bibel gibt uns ja wahnsinnig viele konkrete Anweisungen. Also die Bibel ist ja voll von Anweisungen, Appellen, Geboten und so weiter. Wie sollen wir leben? Und ich habe mich gefragt, oder vielleicht sagt man so, mich hat es total fasziniert, als ich diese Passage, diese 11 Verse immer wieder durchgelesen habe und immer wieder draufgekommen bin, ja genau um die drei Dinge geht's da drin in den paar Versen. Was mich so fasziniert hat, ist, warum sind diese drei Dinge besonders relevant und fassen eigentlich alles zusammen, was in der Bibel steht. Nun ganz einfach, der Tag des Herrn, dass Jesus Christus wiederkommt als Richter der Menschheit, hat ganz viel zu tun mit dem Auftrag, den Jesus Christus uns gegeben hat, dem Missionsbefehl, hinzugehen und anderen Menschen diese gute Botschaft weiterzusagen. Deswegen ist es so relevant, deswegen lohnt es sich, da Fokus drauf zu legen. Die zweite Sache, Kind des Lichts zu sein, da haben wir heute Morgen schon ein bisschen drüber gesprochen, Identität. Und weißt du, je mehr ich entdecke und verinnerliche, dass Jesus meine Identität ist, desto selbstbewusster kann ich mein Leben leben. Das klingt so selbstbezogen, aber es ist eigentlich in Bezug auf das, wer Jesus in mir ist. Kommt vielleicht nach außen gleich rüber, aber hat eine andere Basis. Also deswegen ist es absolut wichtig, da immer wieder den Fokus drauf zu legen. Und dann die dritte Sache zusammen mit ihm leben, haben wir auch schon einiges gesagt. Aber weißt du, wenn ein Mensch von Herzen sagen kann, das, was du zum Beispiel in den Psalmen immer und immer wieder findest, zum Beispiel, Gott nahe zu sein ist mein Glück. Wie der Psalmist in, glaube ich, Psalm 78 ist es gesagt hat, oder? Ich habe meine Lust am Herrn, was auch immer das genau bedeutet, aber ich blühe da drin auf in der Gemeinschaft mit Gott. Oder Jesus meine größte Freude, wenn das ein Mensch von Herzen sagen kann, dann hat er einen Schatz gefunden, den ihn niemand mehr nehmen kann. Hast du das mal überlegt? Alles andere, das du hast oder meinst zu haben, kann dir genommen werden. Vielleicht befindest du dich gerade in super tollen Lebensumständen, die können von heute auf morgen vorbei sein. Vielleicht bist du gerade total zufrieden mit deiner Figur. Weißt du was, das kann ratzfatz vorbei sein, brauchst nur einen Unfall haben. Vielleicht bist du gerade total glücklich verliebt, weißt du was, auch das kann morgen schon wieder vorbei sein. Alles, was wir haben, alles, wo wir einen Schatz drin finden und sehen, kann sich ratzfatz verändern, außer Jesus Christus. Das heißt, wenn ein Mensch angefangen hat zu schmecken, das, was wir gerade gesungen haben, dass Gott gut ist, der hat angefangen, einen Schatz zu bergen, den ihn niemand mehr nehmen kann. Der hat angefangen, das zu schmecken, was im Himmel mal Dauerzustand sein wird. Glückseligkeit nennt die Bibel das, ein uraltes Wort, aber das ist eigentlich viel mehr als Glück oder Segen oder sonst irgendwas. Das alles kombiniert, was die Bibel so zu bieten hat. Glückseligkeit. Und deswegen lohnt es sich genau auf diese drei Dinge immer und immer wieder den Fokus zu legen. Wir wollen uns jetzt mal ein paar praktische Gedanken machen zu dem Thema, was bedeutet es, sich Ziele zu setzen, was bedeutet es, zu fokussieren. Und bevor ich da reingehe, ihr braucht euch da gar nicht viel mitschreiben, weil ich gebe euch das, was ich jetzt sage, nachher auf dem DIN A4-Blatt. Okay? Also ihr könnt jetzt wirklich einfach nur zuhören. Und ihr kriegt nachher das DIN A4-Blatt und dann kriegt ihr eine Aufgabe mit diesem DIN A4-Blatt. Aber in Bezug auf Zielfokus ist wichtig zu verstehen, jeder von uns hat sowieso immer Ziele. Ich würde sagen, oftmals hat man diese Ziele im Unterbewusstsein und setzt sich jetzt nicht bewusst Ziele. Aber wir alle haben das Ziel, wir wollen irgendwo dazugehören. Und da gehst du jetzt nicht hin und sagst, ja, ich will jetzt genau zu dieser Gruppe von Menschen dazugehören. Es gibt es manchmal vielleicht auch, dass du eine bewusste Entscheidung triffst, ich will in der Clique einfach drin sein. Aber schon allein, wenn du hier auf den Jugendtag kommst, das passiert alles im Unterbewusstsein. Und dann setzt du dieses Ziel entweder um oder eben auch nicht. Aber wir reden jetzt heute über dieses bewusst Ziele setzen. Also das ist nochmal was anderes, wie es passiert einfach. Okay? Also, was ist ein Ziel? Das haben wir heute Morgen schon gesagt. Es ist ein angestrebter Zustand in der Zukunft. Du kannst dir kein Ziel setzen in Bezug auf die Vergangenheit. Und deswegen, wenn du in der Vergangenheit drin hängst, gedanklich die ganze Zeit, wenn du dich um die Vergangenheit drehst, wirst du dir keine Ziele setzen. Es gibt unserem Leben Richtung, Motivation haben wir heute Morgen schon gesagt. Und als Kind Gottes ist ein Ziel wahrscheinlich das, was dir Gott zum Beispiel zeigt, sagen wir so ganz einfach. Also was dir zum Beispiel Gott in die Gedanken gibt, was er dir aufs Herz legt. Manche reden auch darüber, Gott hat mir eine Vision gegeben oder wie auch immer du das ausdrückst. Aber was der Geist Gottes dir zeigt, das ist eigentlich oft ein Ziel für Kinder Gottes. Jetzt ist die Frage, was macht ein Ziel aus, damit ein Ziel überhaupt, könnte man sagen, Sinn macht? Ich gebe euch da mal ein paar Sachen. Wie gesagt, ihr kriegt es nachher schriftlich. Ein Ziel muss spezifisch sein, klar und deutlich formuliert. Wenn du zum Beispiel einfach sagst, das Ziel, ich will besser werden. Super Ziel. Hilft dir nicht wirklich weiter. Das Zweite, nicht nur spezifisch, sondern auch messbar. Ein Ziel, das nicht messbar ist, ist schwierig. Ein Ziel muss attraktiv sein. Das heißt, wenn das Ziel zu weit weg ist oder zu groß ist, dann ist es eher demotivierend. Wenn es zu klein ist, dann hast du gar keinen Ansporn. Also es ist wichtig, ein Ziel in einem gesunden Abstand zu setzen von mir in der Zukunft. Was auch wichtig ist, und ich glaube mehr denn je, ein Ziel muss realistisch sein. Wir leben in dieser Social Media Fake World und jeder will der größte YouTube-Star werden oder was der Geier was alles. Freunde, die meisten werden es nicht werden. Ein Ziel muss realistisch sein, sonst ist es nicht hilfreich für dein Leben. Und oft ist es auch hilfreich, wenn man einem Ziel einen Termin gibt, eine Deadline zum Beispiel. Das hilft bei einer Zielsetzung. Jetzt ist die Frage, wie setzt man ein Ziel? Und es klingt jetzt vielleicht alles so super easy, aber wenn ich euch dieses Papier nachher nicht geben würde und euch eine Aufgabe stelle in die Richtung, da wette ich mit euch, den meisten würde es total schwer, sich ein Ziel zu setzen. Deswegen, das ist schon total hilfreich, solche Gedanken. Also wie setzt man sich ein Ziel? Gut, die Welt würde sagen, reflektiere mal. Wir würden wahrscheinlich sagen, bete mal. Aber eigentlich ist es ähnlich. Die Frage ist halt, an wen richtet man seine Reflexion? Bin ich da im Austausch mit Gott? Dann ist es Gebet. Die Frage ist, könnte zum Beispiel lauten, was ist dran in Bezug auf Gott? Oder was wünsche ich mir für mein Leben? Könnte auch so eine Formulierung sein. Oder passt es zu Gottes Charakter? Ist auch ein guter Gedanke für eine Zielsetzung. Dann ist es gut, ein Ziel zu formulieren. Oder wenn dir Gott was aufs Herz gelegt hat, wenn du so ausdrücken willst, dann ist es auch gut, das zu formulieren. Was hat Gott dir aufs Herz gelegt? Mach spezifisch. Zum Beispiel, das ist jetzt einfach nur ein völlig dummes Beispiel aus der Luft gegriffen. Ich will bis zum 31. Dezember 2 Kilo verlieren. Das ist ein gutes Ziel. Und das mache ich, indem ich, keine Ahnung, 5-mal in der Woche laufen gehe. Zum Beispiel. Das wäre so ein klar formuliertes Ziel. Dann kannst du die Etappenziel setzen, Zwischenziele. Ob du siehst, bin ich auf einem guten Weg dorthin oder wird es eher schwieriger, das Ziel zu erreichen. Dann die Schritte zu planen. Was musst du denn tun, um das Ziel zu erreichen? Und was für Ressourcen brauchst du? Du kannst dir manchmal Ziele setzen, die einfach nicht realistisch sind, weil die Ressourcen nicht da sind. Du kannst dir zum Beispiel das Ziel setzen, wenn ich 18 bin, kaufe ich mir einen Ferrari. Aber wenn die Ressourcen nicht da sind und wenn du keine Schritte hast, wie du zu den Ressourcen kommst, wird es sicher nichts werden. Deswegen plan die Schritte. Ich habe es gerade schon gesagt, Zwischenziele setzen ist oft ganz arg hilfreich, je nachdem wie groß das Ziel ist. Zwischenschritte setzen. Dann ein guter Punkt oder wichtiger Punkt, den ich sehr wichtig finde, überwach den Fortschritt oder überprüf den Fortschritt. Und es ist eine Sache, das selber zu tun. Eine total hilfreiche Sache ist, jemanden anderen in das Ziel zu involvieren und Feedback von einer anderen Person zu bekommen. Weil, na, führt zu weit, googelt mal Johari-Fenster. Total interessant. Perspektiven, da geht es um Perspektiven. Und ein ganz klarer, offensichtlicher Faktor ist, wir sind oft blind, betriebsblind, wenn wir nur selber auf eigene Dinge schauen. Es hilft immer auch ein Blick von außen. Deswegen, ob du in die Richtung, richtige Richtung gehst, ob du Fortschritt machst, ist hilfreich, wenn du Feedback kriegst von anderen Leuten. Und dann eine letzte Sache, das klingt jetzt vielleicht komisch oder vielleicht erstmal gar nicht geistlich, aber ich würde tatsächlich sagen, feiere Erfolge. Feiere erreichte Ziele. Wenn du in die Bibel reinschaust, die Bibel ist voll von Feiern. Also die Israeliten im Alten Testament, die haben so viel gefeiert, das könnte heute kein Mensch mehr sich leisten. Das ist krass. Teilweise auch für erreichte Ziele. Also soweit mal zu Ziele. Jetzt gehen wir mal zu dem Wort Fokus. Was ist Fokus? Fokus ist ja, sich bewusst auf eine Sache zu konzentrieren. Das ist Fokus. Es ist zum Beispiel die Fähigkeit, Ablenkung auszublenden oder bewusst auszuschließen. Das ist Fokus. Oder Aufmerksamkeit, man könnte auch sagen, gezielt zu steuern. Gute Frage, wie steuert man Aufmerksamkeit? Die Frage ist, warum ist Fokus so wichtig? Nun, mit Fokus setzt du tatsächlich Dinge um, also du bist effektiv in dem, was du tust. Ohne Fokus verlierst du das Ziel oft aus den Augen. Was Fokus auch bringt, du bist oft weniger gestresst, weil du dich nicht verzettelst. Ihr kennt alles diese uralte Statement, du kannst nicht gleichzeitig auf zwei Hochzeiten tanzen, aber das ist das, was wir immer versuchen und das stresst uns. Fokus lässt dich auf einer Hochzeit tanzen und dann kannst du dich voll austoben beim Tanzen. Und du triffst auch bessere Entscheidungen, weil du dich einfach nicht verzettelst, wenn du Fokus hast auf eine Sache. Die Frage ist, wie kann man Fokus trainieren? Wie kann man lernen, sich zu fokussieren? Zum Beispiel, wie gesagt, ein klares Ziel setzen. Wenn du kein Ziel hast, kannst du Fokus nicht trainieren. Also du brauchst ein Ziel. Ablenkung minimieren. Fand ich super, was du gerade gesagt hast. Ich überlege mir mal, wie oft checke ich meine WhatsApp-Sprachnachrichten. Gut, das machen nur noch die Alten. Keine Ahnung, ihr benutzt andere Social-Media-Plattformen und was weiß ich was alles. Aber wie gehe ich um damit, mit meinem Handy zum Beispiel? Mal Benachrichtigungen auszuschalten, mal Ruhe zuzulassen, halten wir ja kaum noch aus. Aber Ablenkung minimieren, das hilft beim Fokussieren. Zeitblöcke setzen. Wann fokussiere ich und wie lang? Wir haben heute Morgen geredet über die Aufmerksamkeitsspanne. Also selbst du als Jugendlicher, der maximal gerade belastbar ist, kannst maximal 25 Minuten konzentriert auf irgendwas fokussieren. Länger geht einfach nicht bei den meisten. Und deswegen, Fokus braucht immer auch Pausen. Und wenn du keine Pausen einplanst, bewusst, wirst du den Fokus verlieren. Kein Mensch kann immer fokussieren. Das geht nicht. Eine Sache, die Fokus auch, wie man Fokus trainieren kann, ist, bewusst Multitasking zu vermeiden. Multitasking in unserer Gesellschaft ist ja fast eine gute Tugend, aber ist eigentlich total bescheuert. Und in jedem High-End-Manager-Buch kommt es immer vor, lass Multitasking sein. Konzentriere dich auf eine Sache, mach die und dann mach das nächste. Kann dir jeder Manager sagen. Eine ganz wichtige Sache beim Fokussieren: wenn du versagst da drin, einfach weitermachen. Und wir alle versagen ständig. Aber dann nicht ins Schneckenhaus zu kriechen und zu sagen, ja, ich bin eh der Ärmste, ich krieg's eh nicht hin, sondern neu zu fokussieren. Durch Höhen und Tiefen durchzugehen, Rückschläge auszuhalten. Und was wir jetzt machen ist, jetzt gehen wir diese drei Dinge durch und wenden das an, was ich jetzt gerade in den letzten paar Minuten gesagt habe. Ich gebe euch da auch ein praktisches Beispiel, zumindest zu einem von den drei Dingen aus meinem eigenen Leben. Und dann werdet ihr dieses DIN A4-Blatt bekommen mit den Dingen, die ich gerade zu Ziel und zu Fokus gesagt habe. Und dann werdet ihr eine Zeit haben, wo wir von vorne einfach ein bisschen Musik hören und ihr könnt euch zu einem von diesen drei Dingen Gedanken machen. Auch wiederum wichtig, nicht zu allen drei. Eins. Vielleicht ist eine Sache dabei, wo du sagst, damit kann ich gar nichts anfangen. Wäre zum Beispiel ein guter Grund, den Fokus da drauf zu legen. Oder vielleicht ist auch ein Ding dabei, wo du sagst, hey, das hat mich irgendwie angesprochen. Das ist auch gut, einen Fokus drauf zu legen. Also, wir fangen an, der Tag des Herrn, Gottes Gericht. Deswegen hat uns Gott den Missionsbefehl gegeben und du und ich, wenn wir Kinder Gottes sind, sind seine Zeugen. Völlig egal wo und völlig egal bei was. Immer, überall sind wir seine Zeugen. Nun, in unserer westlichen Welt und im Umfeld, in dem wir leben, gibt's kein richtig und kein falsch mehr. Es gibt auch keine objektive Wahrheit mehr, sondern es gibt nur noch subjektive Wahrnehmungen. Klingt alles total nett. Aber mit diesen Philosophien werden wir ständig überall konfrontiert und bombardiert, teilweise offensiv und teilweise total versteckt und niederschwellig. Und es macht was mit unserem Denken und mit unserem Verhalten als Kind Gottes. Punkt. Ob wir es glauben oder nicht. Weißt du, als ich vor gut 20 Jahren Jesus Christus kennengelernt habe, da war es in den meisten christlichen Kreisen noch völlig normal, auch mal Worte wie Himmel und Hölle zu benutzen. Das hörst du heute ganz, ganz selten. Himmel vielleicht schon noch oft. Aber das Wort Hölle, das tatsächlich in der Bibel vorkommt, hört man in vielen christlichen Kreisen kaum noch. Oder dass man ohne Christus verloren ist, war vor 20 Jahren in den meisten Gemeinden noch, da wurde darüber geredet, gepredigt. Heute redet man oft nur noch davon, dass man mit Jesus gerettet ist. Stimmt. Aber über die andere Seite wird oft gar nicht mehr geredet. Und selbst wenn man nicht darüber redet, dann war es zumindest damals für viele Christen einfach innerlich klar. Wenn du die gefragt hättest, du, was denkst du, was ist mit dem Menschen, der nicht an Jesus Christus glaubt, dann hätten die meisten wahrscheinlich gesagt, ja, der ist verloren. Das hat sich komplett gewandelt. Ich merke das schon beim Predigen. Ich habe vor, ich weiß es nicht genau, was es war, vielleicht 12 Jahren, 11 Jahren, 10 Jahren, ich weiß es nicht genau, habe ich ein Seminar gehalten auf dem Pfingstjugendtreffen in Eidlingen. Da ging es um Sexualität. Kann ich mich noch genau daran erinnern. Damals habe ich da noch unglaublich viel Rückfragen bekommen, Feedback bekommen und viel von dem Feedback war sehr positiv. Also in Bezug auf die Klarheit, mit der da Dinge angesprochen wurden in dem Seminar. Und jetzt haben mir vor kurzem die Eidlinger Schwestern geschrieben, mit denen ich nach wie vor echt total eng verbunden bin, und haben gefragt, ob das okay wäre, wenn sie das von ihrer Homepage runternehmen, diesen Vortrag. Und dann habe ich sie gefragt, ja warum, was ist los und so weiter. Jetzt haben die haben so massiv Stress gekriegt und Anfeindungen erlebt, aufgrund von diesem Vortrag, weil du manche Dinge, auch wenn ich sie heute noch ganz genau gleich sehe, würde ich sie heute vielleicht ein bisschen anders ausdrücken. Das Gleiche kommunizieren, aber ein bisschen bedachter manche Sachen sagen. Also das hat sich total gewandelt. Die sind massivst über Social-Media-Kanäle alles Mögliche angegangen worden. Es ist auch total interessant, da gibt es eine Statistik in USA über junge Erwachsene, evangelikale Erwachsene, also zwischen 20 und 30 Jahren. Von den 20- bis 30-Jährigen in den USA, die zu evangelikalen Gemeinden hören, also nicht zur katholischen Kirche oder sonst irgendwo dazu, sondern zu evangelikalen Kreisen, glauben über 50% nicht mehr, dass Jesus der einzige Weg zu Gott ist. Das ist die Welt, in der wir leben. Und in Deutschland ist wahrscheinlich noch viel, viel weniger als 50%. Aber was uns die Bibel lehrt und was sich durchgängig wiederholt ist, wer an Jesus Christus glaubt, ist gerettet. Und was die Bibel auch sagt, ist in Römer 8, Vers 1, wenn jemand in Christus ist, dann braucht er sich über den Tag des Herrn in Bezug auf trifft es mich auch, überhaupt keine Gedanken mehr machen. Denn da steht drin, wenn jemand in Christus ist, gibt es keine Verdammnis mehr, Verurteilung mehr für so einen Menschen. Aber der Tag des Herrn, der kommt. Christus wird die Welt richten, ob wir das jetzt glauben oder nicht. Ob das irgendwelchen gesellschaftlichen Normen und Ideologien entspricht oder nicht, das ändert daran nichts. Und weißt du, ich bin kein Vertreter, der meint, man muss ständig darüber sprechen, übers Gericht und so weiter. Bin ich einfach nicht. Manche andere haben den Auftrag. Und trotzdem würde ich sagen, es ist unglaublich wichtig, das immer wieder zu fokussieren, dass das eine Realität ist und dass Gott das so sagt. Weil sonst driften wir ab zu von Gottes Realität in unsere menschliche Illusion. Denn wenn ich nicht mehr präsent habe in meinem Denken, dass Jesus Christus eines Tages als Richter wiederkommt, weißt du was, dann brauche ich das Evangelium auch mit niemandem mehr teilen. Weil das ist dann alles völlig egal. Dann sehe ich und glaube ja auch nicht mehr, dass Menschen ohne Christus verloren sind. Dann brauche ich auch nicht mehr über das Kreuz von Jesus reden. Das ist dann völlig irrelevant. Und letztendlich ist dann sowieso egal, was man glaubt oder was man nicht glaubt. Oder an wen man glaubt. Es ist ja egal. Hauptsache man glaubt. Und Freunde, das ist fatal. Weißt du, warum ich mich bewusst immer wieder neu darauf fokussiere? Weil das was mit mir macht. Weil es mir Gottes Realität wieder in mein Leben und in meine Gedanken und in mein Herz hineinbringt. Und ich will euch ein bisschen beschreiben, wie der Fokus auf das, wie Gott es immer wieder geschafft hat, meinen Fokus auf das drauf zu lenken, ein Stück weit, könnte man vielleicht sagen. Ich habe mich im Mai 1999, also schon endlos lang her, so ganz bewusst für Leben mit Jesus entschieden. Und an diesem Tag schon, also ich habe vorher recht wild gelebt, und an diesem Tag schon, da habe ich gemerkt, also ich wusste der Theologe so gut wie nichts, aber was ich gemerkt habe, ist, in Jesus habe ich jetzt was gefunden, das habe ich noch nie irgendwo vorher irgendwo gefunden. Und deswegen war für mich klar, von dem Moment an, das will ich mit anderen Menschen teilen. Also irgendwie wusste ich, ich will das anderen Menschen weitergeben. Und dann habe ich ungefähr 2 Jahre später, da habe ich als Zimmerer dann gearbeitet, da habe ich mir mal in den Finger reingesägt. Und dann konnte ich nichts mehr arbeiten, war krankgeschrieben. Und dann habe ich eine Predigtreihe damals angehört von einem Schweizer, Benedikt Peters, vielleicht kennt ihn der eine oder andere. Ich kann mich an überhaupt nichts mehr erinnern, außer an die Abschlussfrage, die er gestellt hat. Und die Abschlussfrage von allen seinen Vorträgen zu dem Thema war, wer ist überhaupt noch bereit, ein Leben für das Evangelium zu leben? Und ich habe so einen Pappdeckel noch zu Hause. Da habe ich damals draufgeschrieben, Jesus, was auch immer das genau bedeutet, ich bin bereit, ein Leben für das Evangelium zu leben. Also das war irgendwie ein Ziel, das ich mir damals gesetzt habe. Das war jetzt nicht bewusst oder wie auch immer, aber das hat mich einfach angesprochen. Heute würde ich rückblickend sagen, da hat Gott in mein Leben reingesprochen und dann habe ich das einfach so aufgeschrieben. Dann ungefähr 2 Jahre später war ich auf der Bibelschule. Und am Abschluss von meiner Bibelschule hat der Direktor von der Bibelschule für jeden von diesen Bibelschülern gebetet, persönlich. Und bei mir hat er noch gebetet, Jesus schenkt es, dass der Tobias mehr Menschen mit dem Evangelium erreicht als der Billy Graham. Jetzt weiß ich nicht, ob du noch mit dem Namen Billy Graham was anfangen kannst, die Älteren vielleicht noch. Aber der Billy Graham war wahrscheinlich aus den vergangenen Jahrzehnten der bekannteste und effektivste Evangelist, den es gab. US-Amerikaner, der hat ganze, oder da haben ganze Stadien voll waren da, der hat Millionen von Menschen mit dem Evangelium erreicht. Und als mein Bibelschulleiter dieses Gebet gesprochen habe, gedacht, was für ein bescheuertes Gebet. Hab natürlich nichts gesagt. Aber irgendwie war dieser Gedanke doch immer da. Keine Ahnung, Gott hat es irgendwie so im Gehirn verankert. Und dann habe ich wieder ungefähr 2 Jahre später, da habe ich dann am Tauernhof schon gearbeitet, war so für die Bibelschüler verantwortlich und da haben wir immer wieder so missionarische Einsätze gemacht. Da waren wir in Nürnberg einmal und dann waren wir in Nürnberg und der Älteste von der Gemeinde, der hat uns dann da so eine Stadttour gemacht und hat den Amis da, waren viele Amerikaner dabei, hat den mal Nürnberg gezeigt und unter anderem waren wir auf dieser großen Tribüne, die da über diesen ehemaligen Aufmarschplatz vom Hitler drüber geschaut hat. Da ist heute so Rennstrecke noch rum und alles Mögliche. Und wir sind oben gestanden auf dieser Tribüne und der hat dann gesagt, dieser Stadtführer, damals beim Hitler hatten da 800.000 Menschen Platz. Und ich stand nur da oben und habe gedacht, krass, stell dir mal vor, du könntest 800.000 Menschen mit Evangelium erreichen. Und irgendwie hatte ich diese Dinge immer so im Hinterkopf, diese Erlebnisse da. Das waren teilweise so Dinge, die ich bewusst aufgeschrieben habe, aber manchmal war es vielleicht völlig im Unterbewusstsein und trotzdem hat es Gottes Geist irgendwie benutzt. Und anhand von den Dingen habe ich mein Leben gestaltet, könnte man sagen. Ich habe dann angefangen so mit Verkündigung, da hat Gott einfach Türen geöffnet, Evangelisationen, habe dann aber auch gemerkt, bei Evangelisationen, wie viele Leute kommen da wirklich, die keine Ahnung haben von Jesus? Und habe festgestellt, immer weniger. Die meisten Menschen kommen nicht in christliche Veranstaltungen rein. Und da habe ich mir immer überlegt, ja, wie kann man mehr Menschen mit dieser Botschaft erreichen? Daraus sind die Getaway Days entstanden. Ich war früher selber ein Jugendlicher, der viel Blödsinn gemacht hat und habe gedacht, mein Leben ist komplett verändert worden von Jesus Christus. Und deswegen, wie kann ich diese Jugendlichen, die auch in so viel Blödsinn drinstecken oder in Schwierigkeiten, aber oft unglaublich viel Potenzial haben, wie kann ich die mit dem Evangelium erreichen? Und daraus sind die Getaway Days entstanden. Trotzdem war für mich immer wieder die Frage, wie kann man die Massen mit dem Evangelium erreichen? Und ich habe immer gedacht in Stadien oder in Gebäuden. Und irgendwann ist mir bewusst geworden, digital. Ich bin überhaupt kein digitaler Mensch, könnte ich völlig darauf verzichten. Aber mir ist klar geworden, wenn wir die Massen erreichen wollen, müssen wir digital arbeiten. Und weißt du was? Daraus ist Creedle entstanden. Keine Ahnung, ob dir das was sagt oder nicht. Creedle ist einfach eine Plattform oder eigentlich ein Ökosystem, wie so ein digitales Messezentrum. Ganz viele Gebäude. Und jedes Gebäude ist eine eigene Plattform, die praktisch ein ganz spezifisches Ziel hat, für eine ganz spezifische Menschengruppe, um dieser Person Jesus näher zu bringen. Da arbeiten ganz, ganz viele christliche Werke und Theologen und was weiß ich was alles mit. Es ist gigantisch, was Gott da tut. Und ich gebe euch nur ein Beispiel dafür. Creedle Rocks, das war die erste Plattform, die online ging im Juni 23, also vor ein bisschen mehr als 2 Jahren. Das war einfach, oder ist eine Plattform, da haben wir vorher gemessen, was für Fragen stellen denn Menschen zu Jesus Christus in Deutschland. Also das kann man ja alles messen. Und dann haben wir eben gemessen, wie oft wird welche Frage gestellt, wie viele Suchanfragen sind es pro Monat und es sind allein bei Google, also nicht ChatGPT und die ganzen KIs und andere Suchmaschinen, nur bei Google, 130.000 Suchanfragen im Monat. Also es gibt 130.000 Menschen, die stellen aktiv Fragen zu Jesus Christus über Google in Deutschland. Und dann haben wir geschaut, was für Antworten gibt Google denen denn? Und dann haben wir festgestellt, auf der ersten Seite von Google unter den Top 10 Rankings sind über 80% der Antworten von Nichtchristen. Von den Mormonen, vom Geomagazin, vom Planet Wissen, von Wikipedia, von was der Geier wem und all die, die behaupten, wir wollen Menschen mit dem Evangelium erreichen, da ist keiner da. Und dann haben wir gesagt, das muss sich ändern. Und weißt du, diese Plattform, da haben wir unser Ziel gesetzt dafür. Und das Ziel war, Themenautorität zu haben in Bezug auf den Namen Jesus Christus. Wir haben gesagt, wenn jemand Jesus Christus in Deutschland sucht, über Google oder KI-Chats, muss der auf dieser Plattform rauskommen. Das war die Zielsetzung damals. Und jeder, der irgendwas mit IT zu tun hat, würde sagen, irres Ziel. Total vermessen. Aber das haben wir halt damals gesetzt. Und weißt du was? Es ist abgefahren, was Gott da geschenkt hat. Von Januar bis Juni, also dieses halbe Jahr, diese Plattform ist ganz am Anfang. Von Januar bis Juli wurde diese Plattform von Google und KI-Chats eine knappe 1 Million Mal ausgespielt. Das heißt nicht, dass da jeder gleich draufklickt. Aber das sind schon hunderttausende Menschen, die darüber jetzt Antworten zu Jesus Christus gefunden haben. Wer hat sein Smartphone dabei? Hier drin. Okay, also, vielleicht, ich gebe euch mal 3 Fragestellungen, die ganz oft in Deutschland gefragt werden und ihr googelt es einfach mal geschwind und dann sagt ihr mal, wer steht da ganz vorne und was geben die als Antwort? Das lest ihr mal kurz vor, okay? Ist ja interessant, Google, meistens ist es nicht mehr so, dass man die Top 10 Rankings sieht oder die erste Seite Rankings, sondern oben drüber steht ja meistens schon die KI mittlerweile. Und 70% aller User in relativ kurzer Zeit lesen nur noch das, was die KI sagt. Also die Google Rankings, die mal so wichtig waren, sind eigentlich mittlerweile irrelevant geworden. Das, was die KI sagt, zählt. Deswegen, selbst wenn du irgendwo vorne gut rankst, schön für dich, aber die Frage ist, spielt dich die KI aus? Also ChatGPT, Gemini, Perplexity, was weiß ich was alles. Also googelt einfach mal folgende Frage. Ein paar können googeln, zum Beispiel mal, war Jesus ein Prophet? Ist eine Frage, die wird in Deutschland ganz arg oft gegoogelt, weil wir immer mehr muslimische Bevölkerung haben. Während dem Ramadan wird es, keine Ahnung, zigtausendmal gegoogelt, diese Frage. Okay, wer hat's offen? Ja. Ja, willst du mal vorlesen?
Also, das ist der zweite Link, also die zweite Seite, die da kommt unter der KI. Das
spielt. Okay. Also, die KI spielt es aus, oder?
Nee, das ist also, da war die KI oben und dann.
Ja? Okay, die zweite, was sagt die KI bei anderen?
Die KI spuckt's
aus. Okay, da spuckt's die KI schon aus. Es kommt auch auf die Cookie-Einstellungen und so weiter drauf an. Also hat verschiedene Faktoren, aber das wird durch KI ausgespielt. Das heißt, während dem Ramadan gucken das zigtausende Menschen an. Weißt du was, ich hätte nie geträumt, dass du mit einer Antwort zigtausende Menschen mit dem Evangelium erreichen kannst. Aber das passiert. Eine andere Fragestellung, könnt ihr auch mal schauen. Kann man Jesus erleben? Googeln tatsächlich unglaublich viele Menschen in Deutschland jeden Monat. Kann man Jesus erleben? Und eigentlich ist nur wichtig, was sagt die KI? Schau dir mal. Die anderen, die vielleicht noch was eintippen wollen, welchen Beruf hatte Jesus? Also wenn jemand so eine Frage stellt, dann weißt du, der hat nicht viel Ahnung. Welchen Beruf hatte Jesus? Okay, wir brauchen jetzt da gar nicht mal weiter reingehen, aber das war die Zielsetzung von dieser Plattform und es ist krass, was Gott da schenkt. Und deswegen, es ist irre, dass Gott diesen Gedanken, den er da irgendwie reingepflanzt hat, die Massen mit dem Evangelium erreichen, dass Gott es mittlerweile schenkt. Und es ist ganz am Anfang. Weißt du, ich tue, was ich tue, obwohl ich manchmal am liebsten aufhören würde, weil es ist nicht immer leicht. Weil ich weiß, dass ein Mensch ohne Jesus sich eines Tages vor Gott verantworten muss. Jesus kommt wieder. Und deswegen ist mein Gebet auch für mich selber, Jesus, schenk mir ein Herz für verlorene Menschen. Zerbrich mein Herz über die Dinge, für die dein Herz zerbrochen sind. Und weißt du, manchmal weine ich darüber, weil ich merke, wir sind so eine loste Gesellschaft. Das ist abgefahren, Deutschland mittlerweile, das Land der Reformation. Und deswegen die Frage einfach, wie machst du das in deinem Alltag, darauf fokussieren? Wie stellst du diese Realität immer wieder in den Fokus im Alltag? Einfach dich damit zu beschäftigen, was bedeutet es, dass Menschen ohne Jesus verloren sind? Was bedeutet es, dass ich als Kind Gottes Zeuge bin, dass Gott mir einen Auftrag gegeben hat? Und wir wollen das gleich mal praktisch machen, das könnt ihr nachher machen, wie ihr wollt, aber ihr könnt es tatsächlich umsetzen. Ich habe zwei Sachen mitgebracht. Das eine ist ganz einfach so eine kleine Karte. Ihr könnt euch da nicht so viel mitnehmen, wie ihr wollt, weil ich habe nicht so viel dabei. Aber ich glaube, es langt für jeden 2, 3, wer es mitnehmen will. Das sind eine Visitenkarte, sind nur 2 QR-Codes drauf. Der eine QR-Code führt zu dieser Jesus-Christus-Datenbank. Das ist mittlerweile die umfangreichste Jesus-Christus-Datenbank, die es gibt im gesamten deutschsprachigen Raum. Der zweite QR-Code führt zu einem evangelistischen Hörbuch. Da können sich Menschen einfach anhören, wie sie Jesus kennenlernen können. Und wer will, kann sowas mitnehmen. Da kannst du zum Beispiel dir das Ziel setzen, okay, ich will einer Person oder 5 Personen oder was auch immer, also die Karte, ich lege der eine mit der blauen Seite nach oben, die anderen mit der weißen Seite nach oben, aber es ist die gleiche Karte, es ist nur Vorder- und Rückseite. Kannst du dir irgendein Ziel setzen, falls Gott dir das aufs Herz legt, ich will eine Person pro Woche mit dem Evangelium erreichen. Einfach so eine Karte weitergeben. Ist total niederschwellig, nichts Großes. Eine andere Möglichkeit ist, und ich lege da einfach 10 Exemplare kostenlos hin. Wer mehr will, muss zum Buchladen von der La Höhe gehen. Aber da gibt es ein Buch, das ich geschrieben habe, das heißt Der Möglichmacher. Da wird Jesus auf eine ganz andere Art und Weise, wie so diese klassische Art und Weise mit den ganzen geistlichen Begriffen, die wir oft so benutzen als Christen, mit denen viele Menschen überhaupt nichts mehr anfangen können, beschrieben. Und es steigt sehr seicht ein, ist sehr praktisch, sehr lebensnah. Jedes Kapitel für sich selber ist eigentlich schon so kurzer evangelistischer Impuls. Geht hin bis zu Themen Kreuz und Vergebung und Schuld und neues Leben und Auferstehung und was weiß ich was alles. Und wer will, kann so ein Buch mitnehmen, um es zu verschenken. Falls du Jesus nicht kennst, lese erst mal selber. Aber der Tag des Herrn, das ist ein Zielfokus. Die Frage ist, wie setzen wir das um im Alltag? Ich setze es halt so um. Aber das ist nur ein Beispiel. Das hat nichts zu tun damit, dass du das genauso machen musst. Zweites Ding, Zielfokus, Kind des Lichts zu sein. Wenn Christus in dir lebt, ist das deine Identität. Und wenn deine Identität Realität ist, dann gehst du ganz anders durchs Leben, wie wenn es nur Theorie ist, die du auswendig gelernt hast. Weißt du, alle Daten, die wir konsumieren, und alle Beziehungen, die wir haben in unserem Leben, die prägen im Unterbewusstsein unsere Identität. Immer. Unsere Identität basiert immer nur auf Daten und auf Beziehungen. Hättest du keine Daten und hättest du keine Beziehung, hättest du keine Identität. Es geht nicht. Wenn du Kind Gottes bist, dann bist du ein Kind des Lichts. Dann bist du gerettet. Dann bist du übernatürlich befähigt durch den Heiligen Geist. Dann steht dir alles zur Verfügung, was Gott dir zu schenken hat. Mehr gibt's nicht. Dann ist die Ewigkeit dein Zuhause, der Himmel. Dann hat Gott einen Plan für dein Leben. Hat er auch für andere, die interessiert es nur nicht. Dann lebt er in dir und er ist der Einzige, den dir niemand mehr nehmen kann. Jesus. Im 2. Korinther Kapitel 5, Vers 17, das ist auch so ein ganz bekannter Bibelvers, da steht mal drin, lest du das vor, 2. Korinther 5, Vers 17, wenn jemand zu Christus gehört, steht es hier drin, gehört er schon zur neuen Schöpfung. Und dann steht da drin, das Alte ist vergangen, etwas Neues ist entstanden. Das heißt, wenn du Kind Gottes bist, dann hast du ein neues Leben. Das bedeutet gleichzeitig, das alte Leben ist vergangen. Und wenn etwas vergangen ist, dann ist es abgeschlossen. Dann kommt es auch nicht mehr wieder. Das heißt, wenn du Kind des Lichts bist, dann bist du Kind des Lichts. Punkt. Und meine Frage ist, welche Daten prägen deine Identität? Sind solche Daten oder irgendwelche anderen Daten? Denn wenn diese Identität tief in uns verankert wäre, müssten wir ja die mutigsten Menschen sein, die es auf dem Planeten gibt. Du hast diese neue Identität. Du musst nicht dafür arbeiten, du musst nichts tun dafür, du hast sie. Die Frage ist, wie real ist es für dich? Und schon immer wieder haben geistliche Leiter betont, über alle Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg, es gibt keinen neutralen Boden. Lass mal einen Garten allein. Unkraut wird immer übernehmen. Nicht das Schöne, nicht die Frucht wird automatisch raussprießen. Wenn du was einfach alleine lässt, du brauchst nichts Schlechtes damit tun, einfach nur alleine lassen, dann verkommt's. Weil es gibt keinen neutralen Boden. Entweder setzt du dich Gottes Geist und dem, was er über dich denkt und sagt, aus, oder du öffnest automatisch die Türen, auch wenn du das vielleicht nicht bewusst tust, dass andere Dinge, andere Einflüsse und automatisch auch der Gegenspieler Gottes deine Identität prägen dürfen und bestimmen dürfen. Und deswegen einfach die Frage, welche Daten konsumiere ich und welche Beziehungen habe ich in meinem Leben? Weil die Realität ist Garbage in, Garbage out. Wenn du zu viel Süßigkeiten isst, wirst du irgendwann damit leben müssen, wie du aussiehst. Das kommt vielleicht im Jugendalter noch nicht, aber irgendwann kommt es. Irgendwann holst du dich ein. Und deswegen ist ja so wichtig, sich Ziele zu setzen in Bezug auf Identität als Kind Gottes. Bewusst zu fokussieren, das passiert nicht einfach nur so. Klar sagt die Bibel, den Seinen gibt es der Herr im Schlaf, aber weißt du, was die Bibel auch sagt? Train yourself to be godly. Also, wie heißt es auf Deutsch? Timotheusbrief. Jetzt bin ich gerade überlegen. Ich glaube, übe dich in der Gottseligkeit. Also im Englischen klingt das viel cooler. Train yourself to be godly. Also du musst dich trainieren, darin üben. Es passiert nicht einfach nur so. Diese Identität Gottes zu verinnerlichen. Und deswegen einfach die Frage an dich, wie machst du das in deinem Alltag? Deine neue Identität, Kind des Lichts, immer wieder in den Zielfokus zu nehmen. Dich damit zu beschäftigen, dich mit Daten zu füttern, die das in dich reintanken, deine Identität, wer du bist in Christus. Beziehungen zu suchen von Menschen, die dir das vermitteln, die das in dich reinsprechen, wer du bist. Und noch die dritte Sache, Zielfokus, zusammen mit ihm leben. Da haben wir heute Morgen schon einiges drüber gesagt. Aber ich habe das vorher schon mal gesagt und ich will das noch mal betonen. Wenn du von Herzen sagen kannst, Jesus ist die Liebe meines Lebens, Jesus ist mein größtes Glück, dann hast du angefangen, einen Schatz zu entdecken, den dir nie wieder jemand nehmen kann. Kein Lebensumstand, kein Verlust, kein Todesfall, kein Misserfolg, kein Rauschmiss aus einer Firma, dann hast du einen Schatz, den kann dir niemand nehmen. Und ganz ehrlich, Christsein hat nicht mehr zu bieten als den auferstandenen Jesus Christus. Wenn dir das nicht genug ist, sorry, hast Pech gehabt, wirst nicht mehr finden. Wenn uns Christus nicht interessiert, wenn wir die Gemeinschaft mit ihm nicht bewusst immer wieder suchen und pflegen, dann stellt sich tatsächlich die berechtigte Frage, ja, was willst du dann überhaupt im Himmel machen? Weil da gibt es nur noch Gemeinschaft mit Jesus. Also wenn du jetzt null interessiert bist an der Gemeinschaft mit Jesus, dann wird es im Himmel mal richtig fad. Weil da gibt es nur noch das. Wenn das keinen Fokus hat in deinem Leben, was bedeutet es, mit Jesus zu leben? Dann kennst du vielleicht geistliche Sprache, aber geistliches Leben ist was ganz anderes. Dann hast du vielleicht ein volles Leben, aber keine Realität in Bezug auf erfülltes Leben, weil Fülle ist Christus. In Christus ist die ganze Fülle. Dann ist seine Liebe vielleicht was, was du singst, wenn du es liest, wo du vielleicht sogar einen Bibelvers auswendig kennst, aber nicht was, was dich völlig vereinnahmt, dass er dich liebt. Dann können wir uns vielleicht äußerlich total gut verkaufen, auch unter Christen, und trotzdem sind wir innerlich total leer. Und dann sind wir vielleicht Teil einer christlichen Gemeinschaft, aber wir kennen keine Gemeinschaft mit Christus. Und das ist ein großer Unterschied, Freunde. Gemeinschaft mit Christus ist viel mehr als eine halbe Stunde oder 10 Minuten oder was auch immer Bibel lesen und stille Zeit machen. Es bedeutet, Jesus als beständiges Gegenüber mit ihm Schritt für Schritt durch den Alltag zu gehen, durch alle Höhen und durch alle Tiefen. Und ich habe euch heute Morgen schon erzählt, wie mich dieses Beispiel geprägt hat von dem Christian, von dem Freund, der da in der Lawine gestorben ist. Ich gebe euch noch ein zweites Beispiel, das mich unglaublich geprägt hat. Das habe ich sogar schon mal hier auf der Lahö erzählt, glaube ich. Aber die meisten von euch waren da noch zu klein, da wart ihr noch nicht da. Das war vor 4 Jahren, glaube ich. Und zwar, na gut, nicht alle, gell? Manche sind auch schon ganz schön alt. Da gibt es ein kleines Büchlein, und ich lese eigentlich immer nur kleine Bücher, weil dicke Bücher, oh, da fange ich erst gar nicht an. Aber das ist ein kleines Buch, das heißt Leben in Gottes Gegenwart. Das haben 2 Leute geschrieben, der Frank Laubach und der Bruder Lorenz. Der eine hat vor vielen Jahrhunderten gelebt und der eine noch gar nicht so lange her. Und die haben einfach so Erfahrungsberichte reingestellt, was bedeutet es, in der Gegenwart Gottes zu leben. Und dann haben die halt so erzählt, wie man das machen kann, wie man das einüben kann. Da haben sie erzählt, ja, keine Ahnung, zum Beispiel eine Frau, die kleine Kinder hat, die kann ja während dem Windel wechseln, anstatt nur darüber nachzudenken, wie das jetzt stinkt oder wie unangenehm das ist oder wie lustig das ist oder was auch immer, keine Ahnung. Diese ganzen Gedanken einfach direkt an Gott richten. Weil Gedanken hat man ja sowieso und die einfach mit Gott teilen. Bewusst in der Gegenwart Gottes leben. Und dann haben sie gesagt, ja, jemand, der im Büro sitzt, der denkt ja auch immer wieder irgendwelche Sachen, anstatt die Dinge für sich selber zu denken, einfach sie mit Gott zu teilen. Und ich habe damals als Zimmerer gearbeitet und habe gesagt, ja, du hast ja leicht reden. Oder ihr habt leicht reden, ja, im Kloster rumhocken, der andere war Theologe, was weiß ich was alles. Ja, klar, kannst du immer in der Gegenwart Gottes leben, aber wenn ich da oben auf dem Dach stehe, ja, da kann nicht, was weiß ich, beten und alles Mögliche geht nicht. Und dann habe ich schon überlegt, so bescheuertes Buch, lese ich gar nicht fertig, aber ich hasse Dinge unfertig zu lassen, deswegen habe ich es fertig gelesen. Und im nächsten Kapitel haben sie geschrieben, ja, Jesus war ja Zimmerer und er hat auch immer in der Gegenwart seines Vaters gelebt. Da habe ich gedacht, ich bin auch Zimmerer, das muss ich zumindest irgendwie mal ausprobieren. Und dann habe ich mir vorgenommen, am nächsten Tag werde ich einfach die Gedanken, die sowieso da sind, bewusst einfach kurz an Gott richten. Während meinem Arbeitstag. Der nächste Tag war einer der von Umständen her ätzendsten Arbeitstage, an die ich mich erinnern kann. Es war kalt, es hat geregnet und wir haben Dach gedeckt. Das war ein steiles Dach. Den ganzen Tag hat es geschifft und Dachdecken, damals haben wir so gemacht, die Ziegel kommen da hoch aufs Dach und dann nimmt einer den Ziegel, schmeißt ihn zum Nächsten, der fängt ihn, schmeißt ihn wieder zum Nächsten und irgendwann kommt einer, der deckt dann das Dach. Und ich war so in der Mitte drin. Also das heißt, ich musste den ganzen Tag im strömenden Regen, im steilen Dach Ziegel fangen und weiterschmeißen. Und dann habe ich mir einfach vorgenommen, da auf dem Dach stehend, ich bete jetzt einfach oder richte den Gedanken, den ich zu dem Moment habe, bei jedem dritten Ziegel einfach direkt an Gott. Habe ich versucht. Und dann manchmal war so ein Gedanke, ah, so ein Idiot, der war zu langsam. Dann habe ich gesagt, okay Gott, so ein Idiot, der war zu langsam. Oder Gott, jetzt könnte endlich mal die Sonne rauskommen. Oder der Regen ist echt zum Kotzen. Oder es waren die unterschiedlichsten Gedanken. Aber weißt du, was ich von dem Tag noch weiß? Es war der beste Tag meines Lebens auf dem Bau. Das war das erste Mal, dass ich angefangen habe, zu schmecken, was es bedeutet, in der Gemeinschaft mit Jesus zu leben. Obwohl es von den Umständen völlig unattraktiv war. Und das hat mein Leben geprägt. Das heißt nicht, dass ich das jeden Tag so lebe oder hinkriege. Manchmal vergesse ich das völlig. Aber weißt du was, am Ende vom Tag merke ich sofort, wenn ich das vergessen habe zu leben. Da merke ich, ich habe was vermisst heute. Ich habe was verpasst heute. Ihr bekommt jetzt eine Aufgabe. Jeder von euch bekommt jetzt so ein DIN A4-Blatt. Und Joram, du kannst schon nach vorkommen. Und der Joram wird einfach ein bisschen Klavier spielen. Für ein paar Minuten. Ihr bekommt dieses Blatt, da steht es drauf, mit Ziel setzen, fokussieren, was hilft dabei, wie kann man es umsetzen und so weiter. Und dann einfach die Ermutigung, vielleicht hat Gott durch einen von diesen drei Punkten in dein Leben hineingesprochen. Oder vielleicht, wie gesagt, denkst bei einem, das interessiert mich überhaupt nicht, dann nimm vielleicht mal gerade diesen Punkt. Und dann überleg mal, während du einfach Zeit hast für dich, die Musik hörst, wie kann ich vom Hörer zum Umsetzer werden? Denn den Vers, den wir am Anfang gelesen haben, du kannst das Beste hören, und es kann keine Auswirkungen haben in deinem Leben. Auswirkungen hat es nur, wenn sich das Gehörte mit dem Glauben verbindet, sagt der Hebräerbrief. Das bedeutet, wenn du was verwirklichst, was du gehört hast. Und dann hast du jetzt einfach ein paar Minuten Zeit, dich mit einem von diesen drei oder vielleicht auch mit einem ganz anderen Thema zu beschäftigen, wo du schon lange weißt, da ist es dran, Ziele zu setzen, zu fokussieren. Und du kannst es da dann aufschreiben. Ich werde diese Zeit beenden, werde wieder hier nach vorne kommen, werde noch zwei, drei Sätze ganz kurz dazu sagen und mit dem Gebet abschließen und dann werden wir noch mal einsteigen in ein Lied. Jesus, ich danke dir einfach dafür, für dein gutes und lebendiges Wort. Ich danke dir dafür, Herr Jesus, dass wenn man dich hat im Leben, man gerettet ist. Und da ändert unser eigenes Versagen überhaupt nichts mehr dran. Danke dafür, dass jeder, der dich im Leben hat, Kind Gottes ist und Kind des Lichts ist. Und Jesus, ich danke dir auch dafür, dass du sagst in deinem Wort, der Gerechte fällt siebenmal und steht doch wieder auf. Dass du uns sogar schon sagst, wir werden immer wieder auf die Schnauze fallen, den Fokus verlieren. Aber dass es auch beim Fokus setzen und Ziele setzen nicht darum geht, perfekt zu sein. Sondern bei allem Fallen immer wieder aufzustehen und sagen, Jesus, hier bin ich wieder. Ich danke dir, dass du mich bedingungslos annimmst, mich liebst und dass ich mich einfach weiter darin üben kann, in deiner Gegenwart zu leben. Jesus, du bist das Beste und das Wunderbarste, das es gibt. Und wir beten dich an. Amen.